Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Mike Herbstreut und
Jörg Tittel.
Jörg, Sie sind Comicautor, Drehbuchschreiber, Regisseur, seit einiger Zeit auch Videospieleentwickler. Sie haben die Spiele The Last Worker über den letzten menschlichen Lagerarbeiter bei einem riesigen Online-Versandhandel rausgebracht. Und vor kurzem ist von Ihnen C-Smash VRS erschienen, eine retro-futuristische Neuauflage vom Sega-Klassiker Cosmic Smash. Man bewegt sich auf einem ästhetisch sehr schön gestalteten Holodeck mit einem Squash-Schläger und Ball und löst damit Virtual Reality Puzzle. Habe ich das so richtig beschrieben?
Ja, das war ein Klassiker vom im Jahre 2001 kam das raus. Also ein Klassiker, also es war ein ziemlich obskures Spiel, weil das kam 5 Monate, nachdem die Sega ihre letzte Konsole rausgebracht hatten, die Sega Dreamcast-Konsole. Und die gab es dann leider nicht mehr offiziell. Und 5 Monate später kam dann Cosmic Smash raus. Mhm. Und nur in Japan. Jedenfalls war das ein tolles Spiel. Ich habe mich total darin verliebt damals. Mhm. Und für mich war das wohl so eine Vision der Zukunft, die positiv ist, die physisch ist, wo die Welt dich nicht versucht umzubringen, wo du dich dann bewegen kannst. Und so ein Holodeck wollte ich halt gerne haben. Ich wollte gerne da reintreten und mich drin bewegen zu guter Musik und so weiter. Und deswegen habe ich das jetzt mit einem tollen Team in ein VR-Spiel verwandelt, C-Smash VRS. Und das ist jetzt auf PlayStation VR 2 und auf MetaQuest und Pico erhältlich und auch bald auf PlayStation 5 kann man das bald auf dem normalen TV-Bildschirm beziehungsweise auf dem PlayStation Portal oder wie man so seine PlayStation-Spiele spielt, spielen können. Mann, das war ein langer Satz. Jedenfalls, ja.
Also ich höre schon, es ist ein absolutes Liebhaberprojekt von Ihnen gewesen und man sieht auch in dem Spiel die Ästhetik, es ist alles sehr, sehr liebevoll gestaltet. Wie schwer oder wie leicht ist es momentan in dieser aktuellen Lage des Games-Markts, solche kleineren, innovativen Indie-Spiele auf den Markt zu bringen?
Also die Größe hat im Endeffekt nichts damit zu tun. Und ich glaube, die Lösung liegt wirklich in dem Wort Liebe, weil wenn man das nicht liebt, dann sollte man sofort aufgeben, weil es ist hart, es ist total schwer. Es ist sehr schwer, aber das ist so, ja, man hat Kinder, es sind Kleinkinder, das ist schwer, dann später werden die Eltern, das ist auch schwer und hat so andere Challenges und es ist auch genauso mit Spielen und Projekten, man muss sie einfach lieben und man muss sich da total reinsetzen und auch dazu bereit sein, die knallharten Zeiten einfach zu überwinden und in der Spielebranche ist es jetzt hart, aber das ist nicht nur in der Spielebranche. Die Welt ist jetzt gerade in einer globalen Krise. Der Umwelt geht es nicht gut. Politisch ist alles jetzt ganz, ganz krass. Aber jedenfalls in den Spielen, wir haben uns auch dadurch, dass wir Pandemien hatten und Kriege und so weiter, Leute haben sich mehr und mehr in diese Spielewelten reinversetzt, besonders während diesen Lockdowns. Und dadurch sind die Spiele ganz schnell angewachsen als Entertainment-Medium, weil Leute hatten nichts anderes zu tun. Die konnten nicht ins Theater gehen, die konnten nicht ins Kino, die konnten manchmal sogar nicht in den Park. Und während dieser Zeit hat sich diese Branche einfach enorm entwickelt und ausgebreitet. Und die Tech-Firmen, die haben sich gesagt, ich möchte ein Stückchen von diesem Cake. Und dann haben die alles angefangen auszukaufen und massiv anzuwachsen. Und alles ist immer groß, groß geworden. Microsoft hat zum Beispiel letztes Jahr für 69 Milliarden Dollar Activision, die Call of Duty Firma, gekauft. Was also pervers ist, wenn man sich das richtig überlegt, in einer Welt, wo es eine finanzielle Krise gibt. Und das hat ein komisches Signal auch geschickt an die Industrie. Ja, ihr könnt eure liebevoll gemachten kleinen Projekte gerne machen, aber das Spiel, das am meisten wert ist, das Spiel, das uns am wichtigsten ist, ist dieses Ding. Das ist dieses Ding, wo man in andere Länder reingeht und alle Leute abknallt. Und das ist irgendwie der Background, aber gleichzeitig haben wir diese Spiele einfach, die sind zu groß geworden. Also ich meine,
also es sind ja auch wahnsinnige Summen, die da im Spiel sind. Also da sind ja selbst für so ein Spiel wie Baldur's Gate 3 waren es, glaube ich, über 100 Millionen Dollar, die aufgewendet wurden, um es zu entwickeln. Dann kommt das Marketingbudget dazu. Kann man das überhaupt rechtfertigen oder finanzieren oder ist das überhaupt sustainable in dem Sinne?
Ja und nein. Ich meine, es ist interessant, vor ein paar Wochen war der Hitase-san von Final Fantasy von Square in London und er hat Spiele wie Chrono Trigger und Final Fantasy VII Regie geführt. Jetzt mittlerweile ist er der Großboss der ganzen Serie. Und er hat einen ganz tollen Talk gegeben in der BAFTA über die Evolution, also die von Evolution of Final Fantasy sozusagen. Und und er fing dieses ganze Ding an, damit, dass er erzählte, wie er damals im Jahre 78 war er mit seinem Vater in einem Kino in Tokio und die haben sich den ersten Star Wars Film angeguckt. Und das war der beste Moment, der er mit seinem Vater geteilt hat. Also sein Vater hat einfach gegrinst und wie ein kleiner Junge. Und das war einfach der schönste Moment, die sie miteinander geteilt haben. Und 2-3 Wochen später kommt sein Vater zu ihm ins Zimmer und der kleine Junge damals spielte Space Invaders auf seinem Fernseher. Mhm. Und sein Vater guckt ihn ganz enttäuscht an und sagt, warum machst du denn sowas? Das sieht doch dumm aus. Du verschwendest doch deine Zeit. Aber für den kleinen Jungen war das Feeling, das er hatte, als er Space Invaders spielte, war dasselbe wie mit dem Star Wars Film. Er hat sich total in eine fantastische Traumwelt versetzt, aber für den Vater war das nichts. Aber das hat den kleinen Jungen dazu motiviert. Er hat gesagt, eines Tages werde ich Spiele so machen, dass sogar mein Vater sie liebt. Und das erklärt ein bisschen, warum Final Fantasy mittlerweile ein Spiel, das hunderte von Millionen an Dollar kostet, an dem hunderte von Leuten arbeiten, das so wie realistisch praktisch wie Kino mittlerweile aussieht. Ich verstehe das. Aber am Ende dieses Talks hatte ich ihn gefragt, was interessant ist, dass Star Wars kam raus damals im Jahre 77, wo Kino schon das Mainstream war. Es war das größte Entertainment-Medium in der Welt. Mhm. Aber das kam am Ende der 70er raus und in den 60ern ist die ganze Filmindustrie total zusammengefallen. So sehr ähnlich, wie das jetzt gerade mit der Spielebranche ist. Ja, das Studiosystem machte Filme praktisch in Fabriken. Und Leute hatten einen Fulltime-Job gehabt und die gingen da rein am Montag und sagten, ja, heute gehst du zum Studio 3 und machst das Licht für eine Tagesszene. Es war egal, welcher Film das war. Das war einfach nur eine Fabrik. Und das macht man dann 10, 20 Jahre so. Und dann wird das Publikum einfach sagen, nee, danke, brauche ich nicht. Also ich weiß, wenn ich Produkte möchte, dann kaufe ich mir ein Produkt, aber das ist Kunst. Hm. Und das ist jetzt gerade hier auch der Fall mit der Spielebranche. Wir haben jetzt so ein Studio-System-Collapse und daraus können neue Star Wars und können neue Jaws und können die Spielbergs und die Lucas und so weiter und die Coppolas, aber zum Glück Frauen diesmal auch kommen. Und damit war er einverstanden. Ich hatte ihn gefragt, glauben Sie, dass die Spielebranche schon bereits, hat sie ihr Star Wars schon gehabt? Und er hat gesagt, nein, du hast recht. Wir haben alles schon erreicht mit Final Fantasy, was wir mit Final Fantasy erreichen wollten. Und jetzt ist es Zeit darauf, dass jemand das Star Wars der Videospiele macht. Und das hat mich total gefreut, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt einfach kleiner werden müssen und so weiter. Es geht ja nicht darum. Aber wir müssen neue Ideen reinbringen und neue Produktionsmethoden auch.
Also quasi so eine Konsolidierung, damit Neues entstehen kann und auch als Chance für Indie-Developer vielleicht?
Total. Und auch, so wie der Steven Spielberg damals Jaws zum Beispiel als Indie innerhalb des Studiosystems gemacht hatte, er hat sich einfach nur ein Büro gemietet innerhalb des Studios und gesagt, ja, jetzt bin ich ein Studio-Director. Und ich sagte, wer bist denn du? Ja, ich kann ich einfach diesen Tank da benutzen und so und einen Hai reinhauen, weil diesen Tank hat niemand seit 20 Jahren und der kostet dann viel Geld. Ja, meinetwegen, warum nicht? Und so hat er Jaws gemacht. Mhm. Und ich meine, es heißt ja nicht, dass wir jetzt auf einmal klein denken müssen und dass wir auf einmal obskure Kunstprojekte machen müssen oder auf einmal alles in 2D und so weiter. Es geht darum nicht. Es geht einfach darum, dass wir einfach neu denken. Und eine Sache, die, ich meine, natürlich ist es furchtbar, es peinigt mich total, dass 20.000 Leute oder mehr mittlerweile ihre Jobs verloren haben. Mhm. Das ist ein Horror. Aber gleichzeitig ist es komisch, weil im Vergleich zu der Filmebranche, wo niemand fest eingestellt ist, und ich komme aus dem Film, wir sind daran gewöhnt, dass wir einfach von einem Projekt aufs andere einfach, und dazwischen sind wir einfach in so einer Nowhere-Zone, aber wir müssen, also die Projekte sind einfach individuelle Projekte. In der Spieleindustrie, wie sie sich so die ganze Zeit selber nennt, möchte man Kunst machen, aber man verhält sich so, als ob man in einer Fabrik arbeiten würde und wollte. Und ich glaube nicht, dass das auf langwierig funktioniert. Das ist einfach nicht sustainable.
Lassen Sie uns nochmal über diese Zahlen sprechen. Ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit irgendwie nur so furchtbare Meldungen hören. Also Microsoft entlässt 1900 Leute, PlayStation 900, Electronic Arts 700. Also insgesamt dieses Jahr alleine schon, und wir haben ja erst April, 8000 Menschen 2024. 2023 waren es insgesamt 10.000 Entlassungen. Was ist das für ein Horrorjahr für die Gaming-Branche?
Ja, es ist genauso wie gesagt, wie mit dem Film. Am Anfang der 60er gingen 45 Millionen Leute ins Kino in Amerika, jede Woche. Und am Ende der 60ern war diese Zahl auf 16 Millionen geschrumpft. Und mit Videospielen ist interessant, Leute vom letzten Jahr, seit letztem Jahr zum Beispiel, verbringen sie mittlerweile 35% weniger Zeit mit einem Spiel als letztes Jahr. Leute möchten nicht endlos Spiele spielen. Also wenn man sich zum Beispiel Helldivers anguckt, das ist ein Riesenhit ist, Helldivers 2 auf PlayStation, ist ein Spiel, das man, wo jede Runde wahrscheinlich so 15, 20 Minuten dauert. Und Leute treffen sich online und haben einen tollen Spaß. Das ist ein Spiel, das im Endeffekt Starship Troopers das Videospiel ist. Aber es macht total viel Spaß. Es gibt kein PvP, also man spielt nicht gegen andere, man spielt nur mit anderen zusammen. Und also es ist ein kommunales Projekt auch, ist total spaßig. Und auch eine cool, wie Starship Troopers, auch eine Satire des Faschismus, was auch Spaß macht, weil wir leider drin leben jetzt heutzutage. Mehr und mehr. Jedenfalls, das geht. Es ist keine Formel, es gibt keine Formula dafür für Erfolg. Aber es hat uns was Neues gegeben. Und was Neues, was Positives, das auch nicht deine Zeit verschwendet. Und es gibt einige Spiele, in denen man gerne stundenlang, tagelang verbringen wird, wie zum Beispiel Baldur's Gate und Final Fantasy. Aber das sind unikale Projekte. Wir müssen nicht alle versuchen, Baldur's Gate und Final Fantasy zu sein. Das geht einfach nicht. Wir müssen was Neues machen. Was die Zeit nicht verschwendet. Was wirklich Spaß macht. Zusammen, alleine oder mit anderen. Und jetzt gibt's halt so ein Reset oder so ein Reboot der Spieleindustrie. Es ist ein Horror, klar. Aber ich meine, wir hatten so viel mit Gierde zu tun gehabt, besonders mit diesen Tech-Firmen. Und Tech-Firmen, die denken, dass wir Tech machen. Wir machen kein Tech. Wir machen nicht Technologie. Wir machen Kunst. Wir benutzen Tech als Werkzeug. Aber das hat ja auch damals der erste Cave Painter, der ersten Grotte, die haben auch Technologie benutzt, um dieses Bild zu machen. Und die Technologie ist verschwunden mittlerweile. Das Werkzeug gibt's nicht mehr. Aber die Kunst bleibt. Und die Kunst erinnert uns daran, was unsere Menschlichkeit ist und wo wir herkommen und wohin wir gehen. Und das ist auch so mit Spielen. Und Spiele gehen nirgendwo hin. Diese Tech-Vollidioten, wie man so schön auf Deutsch sagt, werden wahrscheinlich nicht so lange da auf der Erde bleiben. Aber Spiele doch.
Also Spieleentwickler ist ja auch oft so ein Traumberuf von Jugendlichen, und jetzt angesichts dieser Massenentlassung gerade in der Branche, würden Sie also trotzdem dazu raten, es ist sinnvoll, in diese Branche zu gehen oder davon zu träumen, so einen Job zu machen?
Wenn man träumt, das als Job zu machen, dann nein. Wenn man sich selber und seine eigene Seele und seine ganze Person durch das Machen von Spielen ausdrücken muss, dann ja.
Also es muss der Antrieb da sein, der Innere, und auch das Liebhaber-Innentum.
Es geht total um Liebe. Und es klingt irgendwie naiv, ich weiß. Aber ich meine, wenn man einen Job machen möchte, dann muss man in einer Industrie arbeiten. Die Videospiele sind keine Industrie. Das ist Kunst. Ich meine, klar, es gibt da drin also ganz, ganz kommerzielle Produkte. Es gibt da drin die Disneys und Marvels sozusagen von Videospielen. Klar, aber das an sich ist es Kunst. Man macht Kunst. Und das ist riskant, aber es ist auch unglaublich wunderschön. Und es bringt Leuten so viel Freude und es inspiriert Leute. Es gibt manchmal Leuten auch was, für wie sie auch leben wollen. Und die andere Sache, die für mich wichtig ist mit Videospielen, ist, dass man im Englischen besonders vom Escapism immer spricht. Oder sogar von I want to kill some time. Ich möchte ein bisschen
Zeit totschlagen.
Zeit morden. Yeah. Ja. Und ich möchte die Zeit nicht ermorden, weil wir haben so wenig Zeit. Also in ein paar Sekunden könnte die Welt vorbei sein. Also man möchte doch seine Zeit nicht ich möchte nicht, dass Leute mir die Zeit zerstören, aber auch gleichzeitig möchte ich nicht escapen in andere Welten. Ich möchte darin reinreisen. Ich möchte, so wie wir, wenn wir zum Beispiel auf Ferien gehen und wir fliegen zum Beispiel nach Japan und man lernt zum Beispiel, wie sie dort Tee vorbereiten oder wie sie zum Beispiel, wo sich Leute in der Straße und so weiter miteinander verhandeln und so weiter, dann sagt man sich, okay, ich nehme ein bisschen was damit mit mir, ich bringe das zurück nach Hause, damit ich auch zu Hause ein bisschen besser lebe. Und ich finde, Spiele können das auch für uns machen. Die müssen uns nicht alle hassen, diese Welten. Und ich glaube, der Appetit verändert sich jetzt, dass das Publikum für Spiele angewachsen ist. Denken sich die Leute, ich möchte nicht Tomb Raider mit besseren Grafiken spielen nach 30 Jahren. Ich möchte was Neues. Ich möchte jetzt was Neues erleben. Genauso wie es im Kino Diversität gibt, in der Literatur, in der Musik und so weiter. Es gibt jetzt Zeit für neues Blut und für neue Ideen. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, Spiele machen möchtet und was Neues machen möchtet und neue Methoden dazu, Methoden, wo man nicht Spiele in Fabriken macht, sondern mit Leuten zusammen mit anderen Künstlern. Und damit meine ich auch Programmierer, weil Programmierer sind Künstler. Das heißt Programmiersprache. Es ist eine Sprache, es ist keine Technologie. Die Technologie erlaubt uns, diese Sprache auszudrücken. Aber das Programmieren an sich ist eine Sprache, es ist Poesie, es ist Poetik. Und jeder, der an einem Videospiel arbeitet, ist ein Künstler. Und sich mit diesen Leuten zu vereinen und neue Sachen zu machen, das wird jetzt noch mehr möglich sein als damals. Weil die Leute, die dachten, dass die Formel zum Erfolg haben, haben sie nicht.
Das sind doch sehr, sehr schöne Schlussworte. Jörg Tittel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast. Mehr von Corso Kunst und Pop finden Sie in unserer DLF-Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Mike Herbstreut. Machen Sie es gut.
Corso. Kunst und Pop.